Weltraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Und mit Kapitän Klaus und vor allem mit euren Fragen an den Piloten Quack747, so heißt er bei Instagram, und versorgt uns regelmäßig mit wunderschönen Bildern und spannenden Einblicken hinter die Kulissen. Und genau das wollen wir heute auch machen. Wir wollen eintauchen in die Welt der Luftfahrt. Hallo erstmal Klaus.
Ja, hallo Christopher, grüß dich.
Für alle, die neu dabei sind, du bist Kapitän bei einer deutschen Airline. Als Co-Pilot bist du unter anderem die 747 geflogen und als Kapitän steuerst du jetzt die A320-Familie und hast jetzt im Sommer gut zu tun, das kann man schon sagen, ne?
Würde ich jetzt genauso unterschreiben, ja, das kann man definitiv so sagen, ja.
Es ist ja ein Sommer mit Herausforderungen in der Luftfahrt, sagen wir es mal so. Wie erlebst du das aktuell?
Ja, genauso. Es ist jetzt ja so gesehen grundsätzlich nichts Neues. Die Luftfahrt ist immer sehr, sehr volatil, also sehr, geht oftmals sehr steil bergauf, dann vielleicht auch mal wieder steil bergab, was so die Nachfrage angeht. Und das ist jetzt so nichts Besonderes. Dieser Sommer ist sicherlich schon ein bisschen anders, weil es quasi gefühlt von 0 auf 100 ging. Und das aber eben nicht nur in Deutschland, sondern überall. Und das erlebe ich halt, ob ich in Tel Aviv morgens in den Airport komme um 3.30 Uhr und der Flughafen ist so voll, als wenn da gerade ein Konzert der Rolling Stones stattgefunden hat, oder ich bin in Stockholm oder in Edinburgh. Das ist halt überall das Gleiche und überall sind die gleichen Herausforderungen, die da bewältigt werden müssen.
Im Netz haben wir gesagt, schickt eure Fragen an Klaus. Danke für all eure Nachrichten. Es ist wirklich super viel gekommen. Deswegen werden wir alle Fragen diesmal leider nicht schaffen, aber wir fangen sofort an, damit wir möglichst viele schaffen. Bist du aufgeregt, Klaus?
Ja, natürlich. Wenn ich mit dir telefoniere, bin ich immer sehr aufgeregt. Naja, ein bisschen zumindest.
Sehr gut. Also, erste Frage. Warum bist du nicht Hubschrauberpilot geworden? Hat mir gefallen.
Ja, ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Wenn ich da so mal drüber nachdenke, ich habe irgendwann mal das erste Mal die Gelegenheit gehabt, im Hubschrauber mitzufliegen und fand das doch durchaus sehr beeindruckend. Das Fliegen selber und eigentlich am beeindruckendsten das Stehenbleiben in der Luft, das ist ja der große Unterschied zu dem Fliegen, was wir hier so machen. Aber was ich eben an meinem Job so besonders liebe, ist, dass ich die Welt gerne kennenlerne oder erlebe oder sehe. Und das ist mit dem Hubschrauber natürlich auch möglich, aber sicherlich eher nur im begrenzteren Maße.
Passt die nächste Frage ganz gut ran. Findest du es schade, dass du mit dem A320 nicht in die Sonne von Kalifornien fliegen kannst?
Natürlich. Das wäre natürlich ein Traum, wenn man dahin fliegen könnte, weil es vielleicht schon mal so durchgeklungen ist, dass ich da ganz gerne bin. Insofern, das ist wirklich schade.
Das sieht man häufiger bei dir, wenn man dir bei Instagram folgt. Diese Frage kam auch häufiger. Wann geht es für dich wieder auf die Langstrecke?
Nun, hoffentlich bald. Also der normale Weg für einen Piloten bei so einer großen Fluggesellschaft ist in der Regel, man startet als Co-Pilot auf der Kurzstrecke, dann wechselt man irgendwann als Co-Pilot auf die Langstrecke, da bin ich dann 747 geflogen. Dann geht es zurück als Kapitän auf die Kurzstrecke, da bin ich 737 und A320 jetzt geflogen. Und irgendwann geht es dann auf die Langstrecke und ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht mehr allzu lange dauert.
Und was soll es dann am liebsten sein? Auch die Frage kam, Boeing 747, Boeing 787, die jetzt ja demnächst bei einer deutschen großen Airline auch eingeflottet wird, oder der A350, auch der wäre ja möglich.
Ja, also da gibt es manchmal so eine Situation, dass man gucken muss, wo ist dieses Flugzeug stationiert, hängt dann von dem Wohnort einem selber ab und wie das so passt. Grundsätzlich ist die 747 natürlich immer ein Traum und ich bin sie auch schon geflogen, ich würde sie natürlich gerne wieder fliegen, aber auch die anderen Flugzeuge haben alle ihren Reiz und stehen dem eigentlich kaum nach.
Du hast es ja gesagt, du bist die 747 schon geflogen, das war ja die 747-400 damals, jetzt würde es dann die 747-8 sein. Gibt es da noch so einen großen Unterschied oder könnte man auf das, was du schon kannst, aufbauen?
Naja, also das, wenn ich da jetzt hingehen würde, würde ich wieder ein sogenanntes komplettes Type Rating machen. Das würde beginnen mit einem Type Rating für die 747-400 und würde dann eine Zusatzqualifikation für die 747-8 beinhalten. Und den letzten Flug auf der 747 als Co-Pilot habe ich vor 12 Jahren gemacht. Das heißt, aufbauen könnte ich so gesehen vielleicht auf etwas, was ich noch behalten habe von dort, aber um wirklich professionell arbeiten zu können, muss man halt ein komplettes Type Rating machen und das ist genau das gleiche wie für jemanden, der das Flugzeug noch nie geflogen ist.
Wie lange würde das dann dauern?
Das Type Rating dauert so sicherlich so 2 bis 3 Monate, immer je nachdem, wie eng das gestaffelt werden kann im Simulator, plus mehrere Flüge dann mit Ausbildungskapitänen, die man dann macht, wo das Gelernte sozusagen umgesetzt werden soll und man der Realität dann eben auch noch mit den Dingen sich beschäftigt, die da als Herausforderung auf einen warten.
Nächste Frage. Welcher Visual war bisher der schönste, den du geflogen bist? Vielleicht erklärst du auch noch, was ein Visual ist, damit wir alle im Boot sind.
Ja, also ein Visual ist quasi ein Anflug nach Sichtflugbedingungen. Den machen viele, wenn sie fliegen lernen, mit kleinen Sportflugzeugen. Man fliegt im Prinzip eine sogenannte Platzrunde. Also man fliegt in einer festgelegten Höhe. Je nach Flughafen, meist sind das so in der 500 Metern Höhe, auf dem sogenannten Downwind, also querab des Flughafens, entgegen der späteren Landerichtung und fliegt dann nach einer bestimmten Zeit zwei Links- oder Rechtskurven, je nachdem auf welcher Seite der Landebahn man sich befindet, dann in den Endanflug und landet. Also diese Anflüge macht man natürlich in der Regel dort, wo logischerweise das Wetter gut ist und wo relativ wenig Verkehr ist, damit das möglich ist. Und der schönste, also das ist natürlich für einen Piloten, ist das immer der schönste Anflug, so etwas zu machen. Den schönsten Anflug dieser Art habe ich, glaube ich, mal auf der 747 in Kapstadt gemacht. Das war traumhaft, ja.
Ist das Pendeln zwischen Wohnort und Frankfurt nicht anstrengend? Die Frage ist gekommen, ist ja kein großes Geheimnis. Du wohnst im Norden von Deutschland, in Schleswig-Holstein, musst also nach Frankfurt pendeln. Ja, wie anstrengend ist das für dich?
Ja, natürlich. Es ist klar, wäre einfacher, wenn ich in der Nähe vom Flughafen wohne. Das kann man sich manchmal eben nicht aussuchen oder eben, man kann es auch positiv formulieren, bei dem Beruf kann man seinen Wohnort relativ frei wählen, muss aber eben in Kauf nehmen, dass man einen größeren Reiseweg hat und den kann man eben bewältigen per Auto, Flugzeug oder Bahn. Aber klar, es ist anstrengend oder es ist eben eine logistische Frage, wie man das immer hinbekommt. Man muss auch damit rechnen, dass man in Frankfurt übernachten muss, wenn man jetzt sehr frühe Abflüge hat oder erst sehr spät landet, ergibt es sich quasi zwangsläufig. Also es ist auf jeden Fall anstrengender, als würde man hier in der Nähe wohnen, aber es ist eben auch ein Luxus des Berufes, dass man seinen Wohnort eben etwas freier wählen kann als viele andere Menschen.
Wir haben uns auch mal getroffen, das war glaube ich im Februar, da gab es einen heftigen Sturm in Deutschland. Wir haben uns in Hamburg am Flughafen getroffen und eigentlich wärst du auch nach Frankfurt geflogen. Ich hatte das Glück, für mich war noch ein Platz frei. Du musstest dann leider Auto fahren. Also auch das kommt mal vor, dass du dann nicht fliegst, sondern im Auto fährst oder im Zug.
Genau, also wenn man so etwas macht, also den Wohnort woanders wählt wie den Arbeitsort, dann sollte man flexibel sein und sollte man auch in der Lage sein, eben solche Dinge kurzfristig ad hoc zu erkennen, beziehungsweise immer einen Plan B in der Tasche haben. Aber das ist man als Pilot ja gewöhnt, dass man immer einen Plan B in der Tasche hat.
Man sieht das bei Instagram häufiger, du fliegst auch Deadhead. Das heißt, du bist im Einsatz, hast auch deine Uniform an, sitzt aber nicht vorne im Cockpit, sondern hinten in der Kabine. Warum passiert das manchmal?
Ja, relativ einfach zu erklären. Also zum Beispiel kann es sein, dass dieser Flug, den wir jetzt machen, mit einem anderen Fluggerät durchgeführt wird. Also beispielsweise einer Embraer. Und der Flug am nächsten Morgen, für den wir aber an diesem Zielort sein müssen, wird von einem Airbus durchgeführt. Und dann kann es eben sein, dass wenn diese Kombination so ist, dass wir natürlich den Embraer nicht fliegen dürfen, weil wir ja kein Type-Rating dafür haben und dann eben Deadhead auf diesem Flug sind und am nächsten Morgen dann wieder on duty fliegen. Und diese Kombination gäbe es auch umgekehrt. Also das kommt halt immer mal wieder vor, wenn man unterschiedliche Flugzeugtypen auf diesen Strecken einsetzt.
Ah, okay. Ja, da merkt man, wenn eine Airline eine homogene Flotte hat, bringt das dann immer Vorteile. Eine Frage, die mich zu dem Thema interessiert, wenn ein Crewmitglied jetzt am Abflugort krank wird, also außerhalb der Drehkreuze in Frankfurt oder München, kann ja mal passieren, ne? Ihr seid in Madrid, dann wird der Co-Pilot krank oder es kann ja auch ein Flugbegleiter oder eine Flugbegleiterin sein. Was macht ihr dann? Dann guckt ihr in die Röhre?
Nein, also dann versucht man eine kreative Lösung zu finden. Man guckt zum Beispiel, vielleicht haben wir zufällig eine Deadhead-Crew an Bord. Oder mir ist es auch auf der Langstrecke schon mal so gegangen, dass ich als Co-Pilot dahin geflogen bin und hatte da vor Ort 48 Stunden frei. Und es gab noch sogenannte Shuttle-Flüge. Das heißt, meine Stammcrew ist am nächsten Tag von Bangkok nach Ho Chi Minh City geflogen und wieder zurück. Und ich hatte nur diesen langen Flug nach Bangkok und auch nur den langen Flug wieder zurück und hatte dementsprechend da aber vor Ort zwei Tage frei als Ruhezeit. Und jetzt hat man mich aber am nächsten Tag angerufen, weil der Co-Pilot sich den Magen verdorben hatte für diesen Shuttle-Flug, ob ich nicht kurzfristig das machen könnte. Und ja klar, natürlich. Sonst würde der Flug natürlich im Zweifel dann nicht stattfinden können, wenn keiner da wäre. Ansonsten versucht man noch, wenn man so etwas rechtzeitig weiß und oftmals hat man das Glück, dass man das rechtzeitig weiß, dass man einen Kollegen, eine Kollegin Dethead dann dahin schickt. Das wäre auch wieder eine Variante, warum man Dethead fliegt. Ne? Was auch eine Variante ist, warum man Dethead fliegt, ist, wenn an dem Tag, an dem man zurückfliegen soll, weniger Flüge stattfinden als an den Tagen, wo man hinfliegt. Also beispielsweise jetzt über Weihnachten finden weniger Flüge statt, aber vielleicht vor Weihnachten. Und da kann es halt sein, dass Crews on Duty irgendwo hinfliegen, aber letztendlich dann Dethead zurückfliegen, weil dort deutlich weniger Flüge dann an bestimmten Tagen sind. Also das wäre auch nochmal so eine Erklärung, wie so das die Planung dann manchmal laufen kann.
Und was einmal mehr zeigt, wie komplex dieses ganze System ist. Diese Frage ist wirklich genauso gekommen. Wie schafft man es, ein so cooler Typ zu sein wie Quack747?
Ja, diese Frage kann ganz sicherlich nicht ich beantworten. Weil, muss ich jetzt mal sagen, sieht man ja zum Glück nicht, dass ich jetzt so ein bisschen rot werde, aber die Frage ist ja eigentlich von jemand anders zu beantworten. Wenn es so rüberkommt, dann freut mich das natürlich sehr, aber in erster Linie möchte ich authentisch rüberkommen, so rüberkommen, wie ich bin. Und das ist auch der ganze Anspruch an diesem Instagram-Kanal, dass ich einfach nur das zeigen möchte, was ich mache und die Freude an meinem Beruf oder an dem Reisen oder an dem Fliegen generell einfach nur vermitteln möchte. Und wenn das Ergebnis ist, dann ja, freut es mich, bin ich wirklich sehr froh. Die Frage beantworten sollte dann vielleicht aber doch lieber jemand anders.
Was du auch glaubhaft vermitteln konntest, war deine Freude zu fliegen in der First Class auf dem Weg von Frankfurt nach Kalifornien. Daraus, glaube ich, resultierend diese Frage, bist du Hon?
Das bezieht sich ja wahrscheinlich auf eine, also auf diese Frage, ob ich diesen Vielfliegerstatus habe, ne? Also was die Meilen angeht, die ich fliege, habe ich die natürlich sowieso, aber natürlich habe ich diesen Vielfliegerstatus nicht, sondern bin eben ganz normal Angestellter dieser großen Airline. Und da bekommt man für diese Tickets, wenn man diese Tickets kauft, leider keine Meilen gutgeschrieben, auch nicht, wenn ich selber on duty fliege. Insofern habe ich diesen Status nicht.
Tanja hat geschrieben, sie möchte gerne mal mit dir im Cockpit sein, damit du ihr alle Knöpfe erklären kannst. Das geht natürlich nicht, aber ich habe da eine Empfehlung. Ich durfte Klaus mal begleiten an Bord eines A321 auf dem Weg nach Portugal. Tanja, du kannst es dir gerne anhören, alle anderen natürlich auch. In der Staffel 2 ist das die Folge 9, 10 und 11, also einfach in der Podcast-App jetzt mal nach unten scrollen und da kann man sich das anhören. Das so als kleine Empfehlung zwischendurch. Nächste Frage. Welche Tipps würdest du einem 17-Jährigen geben, der Pilot werden möchte?
Ja, gut, das ist relativ klar und strukturiert in meinen Augen. Also versuch erstmal in der Schule dran zu bleiben. Und zwar dient das ja als Basis für alles, ob du später Pilot wirst oder nicht. Aber in der Schule solltest du dranbleiben und deinen Abschluss so gut wie möglich einfach hinbekommen. Das ist immer eine grundlegende Basis. Dann würde ich mich irgendwann eben bei verschiedenen Fluggesellschaften bewerben. Vielleicht auch vorher diesen Einstellungstest schon mal bei anderen Institutionen, wie vielleicht der Bundeswehr, einfach mal machen. Vielleicht wäre das auch was für den Einzelnen. Entscheidend ist, dass diese Einstellungstests sehr komplex sind und sehr anspruchsvoll und die Quote derer, die das schaffen, natürlich relativ gering. Was aber der positive Teil des Ganzen ist, wenn du das denn geschafft hast, kannst du dir auch sehr sicher sein, dass dieser Beruf auch der richtige für dich ist oder du geeignet bist für diesen Beruf. Und das ist eine Sache, die es ja für ganz wenige Berufe gibt. Ich weiß nicht, Christopher, wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Da gab es ja keinen Test, wo man sagt hat, ah ja, sie wollen gerne mal Moderator werden, dann mach mal hier den Test, dann weißt du das. Also deswegen würde ich so vorgehen. Bleib eben so fokussiert in der Schule wie möglich, konzentrier dich darauf, halte deinen Traum fest und bewerbe dich dann bei verschiedenen Fluggesellschaften, Institutionen eben, um einen ähnlich gelagerten Test schon mal zu machen. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, nicht gleich sich dort zu bewerben, wo man später auf jeden Fall am liebsten hingehen würde. Einfach nur, um diese Testatmosphäre zu kennen und auch zu wissen, okay, wo sind denn eigentlich meine Stärken und was kann ich vielleicht nicht ganz so gut?
Ja, danke für den Tipp. Diese Frage kam auch. Hattest du einen alternativen Berufswunsch? Ich ahne es. HSV-Profi wärst du auch gerne geworden, aber gab es da noch was anderes?
Nee, es gab im Prinzip dann nur das. Also ich habe mal ein paar Monate was studiert, also ging Richtung Computer oder Softwaretechnik. Aber im Prinzip gab es nur diese beiden Wünsche und die Sache mit dem HSV-Profi hatte sich ja schon relativ früh erledigt, wenn du erkennst, dass es dann sehr wahrscheinlich nicht reichen wird. Und am Ende bin ich ja auch froh, dass es genauso gekommen ist.
Du hättest jetzt aber schon Rentner sein können und Millionär.
Zu den Zeiten, wo der HSV gespielt hat, wäre das mit der Million vielleicht knapp geworden, wäre möglich gewesen. Vielleicht wäre es auch erfolgreicher gewesen als jetzt, aber ob ich als Rentner jetzt glücklicher wäre, ich weiß nicht, glaube eher nicht.
Ich glaube, vieles richtig gemacht, das kann man sagen. Ja. Die Frage finde ich auch ganz cool. Welches ist dein Lieblingstriebwerk und warum?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde das Neo-Triebwerk, das A320 Neo oder das A321 Neo wirklich sensationell. In erster Linie die Leistung, die dieses Triebwerk bietet, natürlich das Aussehen ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen ist es aber beeindruckend, wie wenig Sprit es verbraucht. Im Vergleich zu den anderen Triebwerken hat es eine Ersparnis von über 20%. Und das ist schon wirklich ein absoluter Quantensprung. Das ist jedes Mal wirklich beeindruckend, wenn man das während des Fluges beobachtet, weil wir im Mix alle möglichen Triebwerke, die A320 oder die A320-Familie bietet, fliegen, ist dieses Triebwerk schon wirklich sehr besonders.
Da ist mir aufgefallen, habe neulich wieder am Flughafen gesehen, das hängt aber auch ganz schön tief, ne? Also der Abstand zwischen Boden und Triebwerk, der ist gar nicht so groß. Das heißt, wenn es jetzt windig ist im Anflug, muss man schon sehen, dass man den Vogel gerade hält, oder?
Ja gut, das ist bei vielen Flugzeugen wichtig. Witzigerweise glaubt man, dass es denn da, dass es sehr knapp ist. Es ist aber zum Beispiel auf eine 747 wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt das ganz genau weiß, aber wahrscheinlich sogar knapper, was die sogenannte Bank zur Landung angeht. Mag man jetzt erstmal nicht so glauben, aber wenn ich mich recht entsinne, ist es da eventuell sogar knapper als bei einem 320 Neo.
Gibt es zwischen den Airlines Abwerbeversuche?
Was Piloten angeht? Nee, eher nicht. Das liegt aber in der Regel daran, dass die meisten Airlines ein sogenanntes Senioritätsprinzip haben. Das bedeutet, du steigst irgendwann ein bei dieser Airline, fängst dort an und dann wirst du in diese sogenannte Senioritätsliste eingereiht. Dort sind alle Piloten vorhanden und die wird eben gegliedert nach dem Eintrittsdatum. Das heißt, der am längsten dabei ist, steht ganz vorne und so geht es nach hinten weiter. Und nach dieser Senioritätsliste wird dann auch entschieden, wann der Kollege dran ist für die Umschulung auf die Langstrecke oder als Kapitän. Und da das sehr viele Airlines haben, gibt es dann im Prinzip keine Abwerbungsversuche. Es ist nur selten möglich, beispielsweise als Kapitän direkt zu einer anderen Airline zu wechseln, sondern man müsste da dann wieder von hinten anfangen. Das System hat verschiedene Vorteile für Piloten als auch für Airlines, aber eben natürlich auch eben diesen Nachteil, dass so ein Wechsel dann eben nicht möglich ist, was ja vielleicht auch wieder ein Vorteil ist. Also aufgrund dieses Prinzips gibt es das eben in der Regel nicht.
Jetzt antwortest du schön schnell. Ich habe zwischendurch meinen Insta-Account aufgemacht und ziehe mir da noch mal ein paar Fragen raus. Die hier geht noch mal so in Richtung Langstrecke. Die A380 wird ja reaktiviert. Wäre nicht der Reiz, da auf dieses Muster zu wechseln?
Klar, also der Reiz ist eigentlich für jedes Flugzeug groß. Und ich stelle auch gerade fest, so wenn man so eine Zeit lang jetzt wieder das gleiche Flugzeug fliegt wie ich und fliegt das jetzt schon 10 Jahre, diesen 320, dann ist doch ein Reiz da, gerne mal wieder etwas Neues auszuprobieren und neue Dinge zu lernen. Und der A380, ich meine, klar, wäre auf jeden Fall ein Reiz.
Schon cool, dass er zurückkommt, oder? Ich weiß, du magst das Flugzeug ja auch. Also ist schon toll, dass er nächstes Jahr wieder fliegt, auch in Deutschland oder von einer deutschen Airline.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass die allermeisten Passagiere sich auch darauf freuen. Also ich hatte auch die Gelegenheit, im 380 als Passagier zu fliegen nach Los Angeles. Und das war schon wirklich toll, muss man sagen.
Die Frage hier, auch ganz cool, könntest du dir vorstellen, einen eigenen Podcast zu machen?
Ja, das ist durchaus vorstellbar und witzigerweise auch in Planung. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hattest. Und zwar möchte ich gerne mit Aische TV, also mit Mascha, diesen Podcast zusammen machen und wir sind dabei, das auch konkret eben umzusetzen und ich hoffe, dass es auch bald losgehen kann.
Werde das bei Spotify und Apple Podcasts aber nur erlauben, wenn du regelmäßig auch hier nochmal wieder vorbeiguckst.
Das verspreche ich dir auf jeden Fall. Das steht völlig außer Frage. Ja.
Dann geht der Daumen nach oben. Freuen wir uns drauf. Die Frage hier, vielleicht so die vorletzte, ist auch wirklich so gekommen. Von Maren, kann ich auch mal sagen dazu an dieser Stelle. Muss darauf nicht antworten. Ich stelle die Frage trotzdem. Bist du Single? Kannst du einen Joker jetzt ziehen?
Würde ich jetzt in diesem Fall den Joker ziehen, und zwar letztendlich nicht, weil ich es nicht erzählen will oder nicht, aber ich finde, gerade bei diesem Instagram ist es so, dass ich eben mein Privatleben gerne privat halte und dass ein bisschen Privatleben sollte jedem da gestattet sein. Deswegen möchte ich auf diese Frage nicht eingehen.
Absolut verständlich. Dafür würde ich aber gerne noch eine Geschichte von dir hören. Die habe ich neulich gehört in dem Podcast Saftschubsen und Autopiloten. Auch da warst du zu Gast. Auch ein cooler Podcast. Kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Und da hast du die Geschichte erzählt. Du in der 747 im Landeanflug auf Bangalore. Und ich saß im Auto und musste wirklich sehr lachen. Wir sind ganz gut in der Zeit, deswegen lehne ich mich einfach entspannt zurück und erzähle die Geschichte doch bitte auch nochmal hier im Podcast Luftraum, weil sie einfach so schön ist.
Ja, also das begab sich eben zu der Zeit, als ich Co-Pilot auf der 747 war und wir sind nach Bangalore geflogen. Die Inder würden genau genommen Bengaluru sagen. Ich bleibe jetzt mal bei Bangalore, ist vielleicht bekannter der Name. Ist eine Stadt in Indien und wir sind irgendwo auf Höhe des Irans. Da bekommen wir einen Telex, also eine Nachricht aus Bangalore, ob wir die Air France 234, weiß nicht genau, also auf jeden Fall die Kollegen der Air France, ob wir die im Funk hören würden. Und haben wir geantwortet, ja, die hören wir im Funk. Ja, das Problem ist, dass in Bangalore, muss man sich vorstellen, zu der Zeit noch der alte Flughafen in Betrieb war. Mittlerweile haben sie einen neuen Flughafen. Und der alte Flughafen in Bangalore war von der Größe ungefähr so wie der Flughafen in Bremen, nur in klein. Also für Langstreckenflugzeuge schon durchaus anspruchsvoll, diese ganze Operation dort. Und jetzt gab es in Bangalore nur zwei Fingerpositionen, also zwei Positionen, wo Langstreckenflugzeuge andocken konnten. Außenpositionen hätte es theoretisch auch gegeben, aber aus logistischen Gründen war es nicht möglich jetzt oder wäre es nicht möglich, da jetzt ein Deboarding oder ein Boarding für eine 747 zu machen. Vermutlich gab es auch gar keine Treppen dafür. Ich weiß es nicht genau. Es war auf jeden Fall nicht möglich. Jetzt sind nur diese zwei Fingerpositionen dort und auf einer stand ein Flugzeug, was kaputt war, was also repariert werden musste und es konnte da nicht wegbewegt werden. Bedeutet, jetzt war nur eine Fingerposition zur Verfügung und die Air France und wir sollten zur gleichen Zeit ankommen. Jetzt hatten wir im Funk aber gehört, dass die Air France so ungefähr 10 Minuten vor uns war. Also in dem Bereich beim Iran musste man immer sogenannte Position Reports abgeben. Und da haben wir gehört, wann die welche Position wie da reportet haben. Und haben wir uns gedacht, okay, ist ja gar kein Problem, weil das ist ein A330 gewesen, der Air France, und die 747 ist im Reiseflug deutlich schneller. Da können wir das dann noch machen. Muss man aber aufpassen, weil man bei diesen Position Reports auch immer seine Position und seine Geschwindigkeit angeben muss. Also haben wir das versucht so zu timen, dass der Air France-Kollege dann bereits beim nächsten Fluglotsen war und das nicht mitbekommen hat, dass wir immer dichter rankommen. Weil wir ja nicht wussten, ob er nicht genau die gleiche Information hatte über diesen einen, diese eine Fingerposition. Also wir haben uns dann relativ schnell an ihn rangepirscht und hatten irgendwann nur noch so einen Abstand von ungefähr einer Minute, also hatten da so 10 Minuten aufgeholt. Aber dann hat der Kollege das gemerkt und hat dann Descent requested, also ist nach unten gegangen. Und das war wie so ein Spielchen, das ist immer 2000 Fuß tiefer, wir sind 2000 Fuß tiefer und so weiter, bis wir dann irgendwann in Höhe, er war dann ins Fluglevel 260 und wir in Fluglevel 270, also 26 oder 27.000 Fuß, schon alles über Indien. Und das ist so die Höhe, in der man die höchste True Airspeed, also die höchste Geschwindigkeit fliegen kann. Und da ist es dann auch so, dass weil es nach Indicated Airspeed in dem Fall geht, dass die Flugzeuge relativ gleich schnell sind. Also in größeren Höhen, wo die Mach-Number entscheidend ist, ist eine 747 schneller und da unten ist er dann gleich schnell. Das war sein Grund, warum er da runtergeflogen ist. Naja, wir sind dann also so auf Bangalore zugeflogen und wir sind maximale Geschwindigkeit geflogen. Er ist maximale Geschwindigkeit geflogen. Also das war logisch, weil der Abstand ja nicht geringer wurde. Und dann waren wir irgendwann bei diesem Anflugcontroller und in der Regel ist es so, und so war es auch wahrgenommen worden von ihm, dass das Flugzeug, was tiefer ist, dann als erstes landen kann und der höher ist, im Prinzip die Nummer 2 ist. Das ist eigentlich in der Regel so. So, und ich war Pilot Flying auf dem Leg und der Air Force-Kollege war unter uns und wir näherten uns eben schon tieferen Höhen und dann sagte der oder hat der Air France-Kollege, weil er sich sehr sicher wähnte, seine Geschwindigkeit reduziert. Und mein Kapitän sagte dann schon, ah ja, nee, er ist jetzt wahrscheinlich die Nummer 1, okay, müssen wir jetzt. Und die Konsequenz wäre gewesen, Warteschleife zu fliegen oder zu landen und dann dort auf dem Taxiway da so lange zu warten, bis die Air France mit dem Aussteigen wieder einsteigende Passagiere beendet, also wenn das beendet wird. Naja, also ich habe dann einfach die Geschwindigkeit beibehalten und mein Kapitän sagte vorher schon zu dem Air France-Kollegen, ja, Glück gehabt oder Bonne Chance. Und er fragte mich dann, wieso ich denn jetzt so schnell weiterfliege. Und da sagte ich zu ihm, naja, so als Fußballer weiß man ja, dass ein Spiel immer 90 Minuten dauert, vielleicht sogar ein bisschen Nachspielzeit da ist. Und deswegen werde ich ihn ganz sicher nicht aufgeben. Und wie gesagt, die Air France war unter uns und wir waren über den und schossen also quasi deutlich über sie hinweg. Also waren also viel schneller, aber eben über den. Und aus welchem Grund auch immer hat irgendwann der Fluglotse seine Meinung geändert und hat gesagt, okay, Air France, so und so, turn left, also quasi eine Kurve weg vom Flughafen und hat uns die Freigabe gegeben zur Landung. Der Kollege hat sich natürlich ziemlich geärgert, der französische Kollege ziemlich aufgeregt, machte aber nichts. Wir sind gelandet und mein Kapitän schaute mich unglaublich an, weil er auch nicht mehr damit gerechnet hatte. Und dann erklärte ich ihm halt, dass man eben nicht aufgeben darf, also bis zur Nachspielzeit. Sind halt gelandet und tatsächlich war es denn so, am nächsten Tag haben wir die Air France-Kollegen wieder getroffen, weil man hat da 24 Stunden Aufenthalt und man fliegt dann zur gleichen Zeit wieder ab. Und die haben das dann nochmal erzählt beim Zusammentreffen. Da war die Laune dann auch schon wieder ein bisschen besser von dem Kollegen. Die haben dann erzählt, dass sie tatsächlich 2,5 Stunden, glaube ich, auf diesen Taxiway warten mussten. Und zwar bis die Lufthansa, bis alle Gäste ausgestiegen waren und alle Gäste eingestiegen waren. Und dann erst ihre eigenen Gäste aussteigen durften. Und als wir zum Abfluggate kamen für unseren Flug, da standen die Mitarbeiter des Flughafens Spalier und klatschten Beifall, weil sie aufgrund unserer Aktion am Tag vorher ja 2,5 Stunden früher Feierabend hatten und die Air France-Kollegen eben nicht. Also das war eine sehr lustige Geschichte da in Bangalore.
Das hat die deutsch-französische Freundschaft aber nicht vorangebracht.
Sagen wir mal so, an dem Tag selber hätte man jetzt den französischen Kollegen so direkt gefragt, wäre seine Meinung sicherlich eindeutig gewesen, ja.
Ja, schöne Geschichte. Klaus, da will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Vielen Dank, dass du heute die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantwortet hast. Wie geht's für dich weiter? Wann geht's wieder in die Luft?
Ja, jetzt geht's erstmal wieder in den Simulator. Ich mache gerade Training für einen neuen Kapitän, also Kapitänsanwärter nennt sich das, beziehungsweise eben einen hoffentlich zukünftig baldigen Kapitän. Und das geht noch 2 Tage. Üben wir noch verschiedenste Notfallsituationen im Simulator und dann geht es wieder in die Luft. Und ja, das könnt ihr dann sehen, wieder bei Instagram, wann und wo das genau hingeht.
Quax747, so heißt du da. Wir werden das beobachten. Mhm. Dankeschön, Klaus, und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Christopher.
Das war Luftraum für dieses Mal. In der kommenden Folge, da heben wir mal wieder zusammen ab. Ich bin geflogen von Sonderborg nach Kopenhagen. Also ich war in Dänemark und bin eine wirklich kurze Kurzstrecke geflogen. Und alles dazu dann in der kommenden Folge. Damit ihr sie nicht verpasst, am besten jetzt den Podcast sofort abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast einfach weiterempfehlt. An Freunde oder vielleicht im Netz einfach irgendwo teilt. Das hilft, damit wir auf Reiseflughöhe bleiben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Parking brake set.